Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Good Cast. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast ist Lena Kleine-Keimer. Sie ist European Communications Managerin beim World Bicycle Relief. Wenn du dich für Fahrradfahren interessierst, dann ist das auf jeden Fall eine Folge, die du dir anhören solltest. Und wenn du dich nicht dafür interessierst, dann erst recht, denn du wirst feststellen, ich bin jetzt nicht der größte Fahrradenthusiast. Und trotzdem hat sie mir das Thema Zweirad und Fahrradfahren sehr viel näher gebracht. Lena ist wirklich eine richtige Fahrradenthusiastin. Sie hat vor ein paar Jahren mal eine Tour gemacht, die mehrere tausend Kilometer betragen hat, hat dabei die Welt erobert und für sich entdeckt und findet das Glück auf dem Sattel wirklich schon seit ihrer frühesten Kindheit. Es ist total faszinierend, mit jemandem zu reden, der wirklich sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Fahrradfahren ist aber noch viel mehr als einfach nur ein Hobby, bei dem man ein bisschen durch die Gegend fährt. Für viele Leute auf dieser Welt ist Fahrradfahren wirklich wichtig, weil es nämlich für diese Person Mobilität bedeutet. Mobilität, um einem Beruf nachzugehen oder Mobilität, um in die Schule zu kommen oder überhaupt, um irgendwo hinzukommen. Darüber sprechen wir beide und natürlich auch darüber, wie sie selber zum Fahrradfahren gekommen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie immer, erzähl deinen Freundinnen davon und erzähl ganz vielen anderen Menschen davon. Denn je mehr Leute diesen Goodcast hören, desto mehr Leute hören auch Geschichten wie die von Lena. Jetzt geht's los, ganz viel Spaß und ab! Lena, herzlich willkommen im Goodcast.
Danke, schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich total, dass du da bist und dass es geklappt hat. Und ich habe ja vorhin, ich habe die Katze nicht aus dem Sack gelassen, aber ich habe eine persönliche Motivation, dieses Gespräch zu führen. Und das wird jetzt, wir hatten gerade eben zumutbare Ehrlichkeit. Ich fahre echt nicht gerne Fahrrad.
Nee. Oh nee. Warum?
Ja, gibt es eine Geschichte zu. Müssen sich jetzt alle kurz die 30 Sekunden antun.
Raus.
Also, als ich Kind war, bin ich mit meinem Vater immer an die Ostsee gefahren, zum Weststrand. Das heißt, wir haben in Born haben wir unseren Zeltplatz gehabt und zum Weststrand musste man 7 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Und irgendwann kam der Moment, da wurde ich nicht mehr auf dem Sattel mitgenommen. Damals gab es diese Sattel, die man so dazwischen schrauben konnte. Ich wurde nicht mehr mitgenommen, sondern ich musste selber fahren. Ein Teil der Geschichte ist, dass mein Vater ist blind, er ist also mit dem Tandem gefahren. Und wenn die einmal in Bewegung waren, haben die nicht mehr angehalten. Und das war nicht so wie heute, dass das alles ausgebaute Radwege waren, sondern das war sandig, sumpfig, Mücken, heiß. Und ich habe sehr genau vor Augen, wie ich als Kind in diesem Wald stehe und weine, weil alle weg sind und ich da stehe und mein Fahrrad durch den Sand schiebe. Und das hat in mir drin, muss das irgendwie sich so verankert haben. Wir haben ein Lastenrad und ich fahre damit auch echt gerne, aber so.
Mit Kindern oder ohne?
Mit Kindern.
dass sie nicht alleine irgendwo verloren gehen.
Mit Kindern. Deswegen mein erklärtes Ziel für heute. Wenn wir hier rausgehen, bin ich totaler Fahrradenthusiast. Und noch eine Anmerkung. Mein Kumpel Daniel, der von unserem Studio, wo wir gerade aufzeichnen, Luftlinie 50 Meter über uns wohnt, der wird es dir danken.
Der will unbedingt
der mit will dir. Der will mich seit Monaten anstacheln, mit dem Fahrrad zu fahren. Also.
Was für ein Fahrrad?
Er fährt Rennrad. Also.
Okay. Challenge accepted.
Warum Fahrradfahren?
Weil es das beste, nachhaltigste und ich glaube freiheitsliebendste Fortbewegungsmittel ist der Welt.
Wann hast du ein Erlebnis gehabt, wo du genau verstanden hast, das ist mein Fortbewegungsmittel?
Als ich, glaube ich, im Gegensatz zu dir, als Kind das erste Mal alleine Fahrrad fahren durfte und zur Schule gefahren bin und vollkommen unabhängig von meinen Eltern war.
Ja, also dieses Gefühl der Freiheit.
Ja, ja. Alleine los und du kannst es selber bewältigen, kommst aus eigener Kraft voran und brauchst kein Auto, Sprit, irgendwas. Du kannst, wenn du es gelernt hast, auch selber reparieren, relativ einfach.
Kannst du selber reparieren?
Mittlerweile, ja, damals ganz bestimmt nicht. Auch ein holpriger Weg und dann, ja, ich habe es gelernt. Aber ich denke, es ist so dieses Wind um die Nase, alleine los, Unabhängigkeit, Freiheitsgefühl.
Hört sich nicht schlecht an.
Damals war es aber absolutes, einfach nur ein Fortbewegungsmittel. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie Fahrradsport betrieben in meiner Jugend oder so. Das kam in meinem Studium, ehrlich gesagt, über meinen Freund, den ich damals hatte. Der hat mir das erste richtig gute Mountainbike geschenkt und dann war ich verloren. Ja.
Warum? Also was? Weil
er begeisterter Radsportler war und er wollte halt mit mir zusammenfahren.
Die Liebe.
Und, ja.
Das heißt, ich müsste eigentlich nur meine Lebensgefährtin Sarah anstiften, mit mir Fahrrad zu fahren, und dann funktioniert?
Es funktioniert sehr gut. Ich habe so viele Dates auf Rädern gehabt.
Wirklich?
Ja, super. Gibt's so Bikepacking.
Gibt es eine Plattform für Fahrradfahrende zum Daten?
Oh, gute Frage.
Sowas wie Tinder nur fürs Fahrradfahren?
Gute Frage. Es gibt sicherlich Apps, um sich zu verabreden zum Fahrradfahren. Ob das romantisch werden könnte, weiß ich nicht. Aber ich hab mit meinem aktuellen Partner, mit dem ich mittlerweile 2 Kinder habe, unser erstes Date war hier in Berlin, ein Bikepacking-Trip, 2 Tage raus.
Das war euer erstes Date?
Into the unknown, ja.
Warte mal, wie muss man sich das vorstellen? Kanntet ihr euch vorher?
Wir haben uns kennengelernt.
Also random irgendjemand. Hey du, ich plane so einen Ausflug nach Brandenburg.
Es war die erste Verabredung, ja. Es war die erste richtige Verabredung. Der hat in Amsterdam gewohnt. Ich wohne ja auch mittlerweile in den Niederlanden und war immer wieder zu Besuch in Berlin. Wir haben uns im Impact Hub, kennst du vielleicht auch,
ja,
damals habe ich da gearbeitet, da haben wir uns kennengelernt, randomly. Und als er das erste Mal danach nach Berlin gekommen ist, um mich zu treffen, also das ist die, ja.
Das ist ja
und
super
das hat
intim.
Irgendwie funktioniert. Das
ist ja super intim für ein erstes Date, oder?
Ja, ist auch ein bisschen crazy. Also ich weiß nicht,
wow. Ob ich's noch mal stell mir das gerade so vor. Ich bin mir nicht, wie lange ist das her?
2018,
also 7 Jahre. Okay, ist jetzt auch nicht so lange her. Ich habe gerade überlegt, wie das heute so funktionieren würde. Du lernst jemanden kennen und dann sagst du, ey du, wir beide 2 Tage, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Aber lass mal 2 Tage einfach losfahren mit dem Zelt.
Ist
und
sicherlich nicht für jeden.
Super spannend, viele Dates auf dem Fahrrad. Okay, ich bin ja in festen Händen und Sarah und ich, wir haben 3 Kinder. Von daher ist das mit den Dates jetzt kein überzeugendes Argument, da bin ich schon eher bei der Freiheit. Was war die erste große Reise, die du mit dem Fahrrad gemacht hast? So richtig weit.
So richtig, richtig weit.
Das ist auch mir aufgegangen, eine Definitionsfrage.
Mhm, genau. Okay. Ich hab ganz lange den Traum gehabt, bestimmt aus verschiedenen Motivationen, aber ich habe über Jahre in meinem Studium und zum Ende hin vor allen Dingen den Traum gehabt, einmal richtig lang Fahrrad zu fahren, also so ein Jahr oder so, auf dem Fahrrad zu leben. Weil das...
was man sich halt so ausdenkt im Studium.
Ja, genau. Absolute Reiselust und Abenteuerlust, ich glaube, die habe ich schon immer gehabt und die kennst du ja vielleicht, ne? Wenn man mit etwas anfängt, dann verschieben sich die Grenzen, du willst mehr, machst mehr, siehst mehr und dann habe ich tatsächlich irgendwann meinen Job gekündigt mit meinem damaligen Partner zusammen und wir haben uns lange darauf vorbereitet und sind dann 1,5 Jahre durch Europa und Lateinamerika gefahren.
Wie lange habt ihr euch vorbereitet?
Ich denke, ja, wann fängt Vorbereitung richtig an? So ein halbes Jahr so richtig mit Sponsoren suchen, das ganze Equipment. Wir haben halt echt viele Brands gehabt, die uns unterstützt haben.
Spannend. Warum?
Fundraising.
Warum? Warum haben die euch unterstützt? Also
für verschiedene Geschichten. Einerseits, weil sie die Idee cool finden. Andererseits, weil wir uns committed haben. Beim Sponsoring gibt es ja auch was zurück.
Mhm.
Stories zu liefern, Bildmaterial zu liefern von deren Produkten in der echten Anwendung in Bolivien. Und ehrlich gesagt auch viel Produkttesting gemacht haben. Wie performt so ein Benzinkocher ein paar Wochen lang bei minus 20 Grad auf 5000 Metern oder so.
Ach, ihr wart quasi Produkttesterin für die.
Auch.
Ach, das ist sehr spannend. Okay, dann kurzer Ausflug ins Detail. Was war ein richtig gutes Produkt und was war richtig mies?
Der Benzinkocher war richtig gut. Der hat uns echt nicht im Stich gelassen. Mies ist jetzt ein bisschen unfair zu sagen. Wir hatten so ein tolles, echt ein tolles Label. Die haben so Fahrrad-Streetwear-Kombination nachhaltig produziert aus München. Und die waren noch ganz jung. Die waren echt noch so am Ausprobieren. Die haben uns so ein ganzes Set gegeben, Regenjacke und Hose und so weiter. Das hatten wir alles dabei. Das hat halt nicht so gut gehalten.
Also haben sie Nähte gelöst.
Ja. Das mussten wir dann unterwegs austauschen.
Wo seid ihr langgefahren? Ganz genau.
Ganz genau. Ich habe damals in Düsseldorf gewohnt, vor der Haustür losgefahren, langsames Entfernen von zu Hause Richtung Rumänien. Mein Ex-Partner ist in Rumänien geboren. Da sind wir zu seinem Geburtshaus gefahren, haben das gesucht. Das war so ein, jetzt große Worte, ne? Aber also die Reise zurück, seine Flüchtlingsroute zurück eigentlich, die er als Kind hatte. Und von Rumänien, Bukarest, sind wir nach Mexiko geflogen und von Mexiko eigentlich runter bis Chile, Argentinien, von Buenos Aires zurück, irgendwann 1,5 Jahre später.
War dir klar, als du aufgebrochen bist, dass es 1,5 Jahre dauern wird? Warum ist es dann am Ende so lang geworden? Super, was für eine nüchterne Antwort. Ja, dann einfach Geld.
Ja, das ist halt, ne, wie planst du sowas? Ehrlich gesagt, damals gab es noch nicht so viele andere, mittlerweile gibt es ganz viele andere, die das auch schon gemacht haben. Das war jetzt 2012, ne? Das ist also schon 13 Jahre her. war noch ein bisschen anders unterwegs. So. Das war noch nicht mit Smartphone und Navigation und so, wir sind mit Papierkarten gefahren.
Wirklich?
Ja. Ja, herrlich. Eine ganz andere Art, sich zu bewegen und zu orientieren. Wir hatten ein Telefon und hatten dann SIM-Karten aus den Ländern jeweils, aber ich wusste nicht, dass es 1,5 Jahre dauern würde, weil das Budget, was wir so Finger in die Luft uns ausgedacht hatten, das ging einfach richtig gut unterwegs. Wir brauchten nicht viel. Wir haben, glaube ich, je nach Land ist unterschiedlich, ne? Und ob man mal irgendwo Machu Picchu oder so besuchen will, dann kostet das ein bisschen was. Aber wir sind echt immer so mit $400 für 2 Leute hingekommen.
Pro Monat? Kommst du heute nicht mehr weit mit? Nee. Musst du weit reisen?
Ja, aber es ist halt Wildcampen, selbst kochen, ganz, ganz viele Einladungen von den unterschiedlichsten Menschen auf dieser Welt. Wir haben sehr, sehr viel bei privat übernachtet, gegessen und so.
Was war, bevor wir uns den Herausforderungen annähern, was war das schönste Erlebnis, wo du sagen würdest, da habe ich im Nachgang am allermeisten von profitiert?
In dem Moment war es vielleicht nicht das Schönste, aber im Nachgang und in den Gedanken an die Situation jetzt, die absoluten Grenzerfahrungen. Die Erfahrung, wo du denkst, so, es geht einfach gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute Abend schlafe, wie ich meine Finger irgendwie wieder auftauen kann. Oder stranden irgendwo, krank werden. Und dann zu sehen, du kommst immer wieder raus und es geht immer weiter. Und du wirst reicher in der Erfahrung und stärker mit dir selbst. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten schätze an dieser Reise. Plus zu sehen, dass die Welt eigentlich fast durchweg gut war. Die Menschen. Wir haben einfach kaum schlechte Erfahrungen gehabt, außer mal irgendwie doofe LKW-Fahrer, die dich blöd überholen. Und mal wurde irgendwie eine Kamera geklaut oder so, passiert in Touristengebieten. Aber fast alle Menschen, die wir getroffen haben, waren supportive. Die waren interessiert und es war ein wunderschönes Erlebnis mit Menschen auf dieser Welt.
Voll schön, ich habe es gerade nachwirken lassen.
Und da, absolut, um zurück zu deinem Ausgangsgedanken zu kommen, das hat was mit Fahrradfahren zu tun, weil die Menschen relaten zu dir anders, als wenn du im Auto unterwegs bist. Mhm. Du bist zugänglich, weil du auf der Straße bist. Du brauchst selber Wasser, du brauchst Essen, du musst irgendwie mit den Menschen in Kontakt sein, weil du bist ja nicht immer in der Stadt, wo du alles kaufen kannst, sondern du bist auf, je nachdem, welche Route du wählst, aber wir sind sehr, sehr viel über abgelegene Bergdörfer gefahren. Und es gibt einen gewissen Respekt davor, dass du dich abmühst, durch die Berge mit dem Fahrrad zu fahren. Manche denken auch, wie bescheuert. Ne? Bist doch eigentlich hier ein Deutscher, kannst dir das doch leisten. aber ja, das hat was mit dem Fahrrad zu tun, dass die Leute auf dich zukommen und dich anders sehen als einen anderen Touristen, der mit dem Auto fährt.
Das heißt, du kommst über das Fahrrad auch leichter mit den Menschen ins Gespräch?
Du kommst leichter mit dir selbst ins Gespräch, du kommst leichter in deine eigene Erfahrung, genauso wie auch nach außen. Du hast eine andere Wahrnehmung von der Welt, eine ganz andere Wahrnehmung von der Natur, von allen Mächten der Natur und eben auch von den Menschen, glaube ich.
Kannst du sagen, seit du angefangen hast, das aufzuzeichnen, als Fahrradenthusiast, dann zeichnest du bestimmt auf, wie viel du Fahrrad fährst. Wie viele Kilometer du gemacht hast?
Überhaupt nicht.
Kannst du schätzen?
Überhaupt kein. Ja, wir haben diesen Trip damals, den haben wir aufgezeichnet. Es waren irgendwie 18.000 Kilometer.
Wow.
Über die 1,5 Jahre. Aber das habe nicht ich gemacht. Ich bin null kompetitiv oder ich kontrolliere mich auch nicht selbst, wie weit ich gefahren bin oder wie viel Kalorien oder wie
schnell. Das heißt, du fährst um des Fahrens willen?
Echt, ja.
Wie viele Fahrräder hast du?
Ich habe voll reduziert.
Ich habe sofort im Blick gesehen. Ich musste direkt an Taniel denken. So, Taniel, wie viele Fahrräder hast du? Meinst du jetzt mich alleine oder die Familie? Nee, du alleine. 3 oder 4, aber ich habe schon welche verkauft. Okay, wie viele hast du?
Ich habe sie verkauft. Ich habe nur noch mein aller Lieblingsfahrrad, mein Gravel und ein geleastes Swapfiets, ein E-Bike, um in Arnhem, ich wohne ja in den Niederlanden, ich glaube, einer der wenigen Städte mit Bergen oder Hügeln in den Niederlanden.
Berge. Ja.
Um dort die täglichen Touren mit 2 Kids auf dem Rad zu machen, ja.
Ja, 2 Fahrräder. Wie viele hattest du vor? Die Frage müsste
Es gab Zeiten, in denen ich 5 hatte, ja. Jetzt, ich habe eingetauscht. Ich habe das erste Rad für meine Tochter gekauft, ja. die gerade 4 geworden ist, ja.
Was macht, das ist ein richtig guter Punkt. Da können wir gleich direkt noch mit abhaben. Was macht ein richtig gutes Kinderfahrrad aus?
Es ist leicht. damit.
Okay, kein Stahlrahmen?
Das war das Erste, was ich gekauft habe. Das war irgendwie so, ne, aus der Nachbarschaft. Und da, ich glaube, es ist im Endeffekt gut gewesen, dass sie darauf Fahrradfahren gelernt hat vor einem Jahr. Dieses richtig sich abackern und das alles einmal richtig spüren. Jetzt hat sie so ein leicht Aluminium-Rad bekommen und das ist halt super easy, damit auch schnell zu fahren und Bremsen funktionieren gut und so weiter. Das war vorher nicht, aber ich glaube, wenn du jetzt so den Samen pflanzt von echt viel Spaß beim Fahrradfahren haben, im Gegensatz zu deiner Kindheitserfahrung, dann kann das vielleicht eine Grundlage fürs Leben geben.
Aber die Geschichte noch gar nicht fertig erzählt. Ich habe mir, als ich 21 war, bin ich vom Fahrrad gefallen und habe mir den Ellenbogen gebrochen.
Oh,
und jeder, der sich mal das Radiusköpfchen gebrochen hat, weiß, dass es echt unangenehm ist.
In Berlin?
Nee, war aber auch selber schuld. Ja. Ich kann es echt nicht anders sagen, ich habe selber verbaut. Das heißt, du setzt schon darauf, dass du deine Kinder anstiftest?
Dürfen das selber entscheiden.
Wir zeichnen das hier auch per Video auf. Das war echt ein bisschen gekrampft. Ist das was du dir wünschst, dass du das quasi deinen eigenen Enthusiasmus für das Thema Fahrrad, dass du das weitergeben kannst?
Ja, ich wünsche mir das sehr. Ich stehe einfach dahinter. Ich finde, es ist das geilste Transportmittel. Wir haben das als Familie dann auch schon mal versucht. Ich habe so einen Fahrradanhänger und das war eigentlich immer meine Idee von Zukunft. Auch mit kleinen Kids kann man noch so reisen, kann man wild campen, kann man in der Welt unterwegs sein. Hat sich leider ein bisschen anders rausgestellt, zumindest jetzt in den letzten paar Jahren. Ich hoffe sehr, dass wir das in den kommenden Jahren noch hinkriegen werden. Die haben einfach keinen Bock, im Anhänger zu sitzen.
Wie alt sind die?
Jetzt gerade 4 geworden, die Kleine ist fast 3.
Was? Und die haben schon so einen starken Kopf, dass sie sagen, die wollen nicht im Anhänger sitzen?
Die zoffen sich halt nur da hinten. Also es ist nur Streit und die wollen sich selber bewegen. Also es geht eine halbe Stunde max, aber...
Ey, ich löse das für dich. Ihr seid ja zu zweit unterwegs mit 2 Fahrrädern. Ihr braucht einfach 2 Anhänger. Tada!
Nee, jetzt, da die Große ja ihr eigenes Fahrrad hat und wir haben so ein Follow Me.
Weiß nicht, ob du die kennst.
Einhängen kann sie selbst fahren, solange sie kann. Wenn sie nicht mehr kann, einhängen. Und ans andere Fahrrad kommt der Hänger.
Kann sie sich selber einhängen beim Fahren?
Nein.
Das wäre krass. Wann war dir klar, dass du neben deiner Passion fürs Fahrradfahren, dass du da einen Beruf draus machen möchtest?
Ich habe diese lange Reise, die anderthalb Jahre, das war eine Fundraising-Aktion für World Bicycle Relief, die Organisation, für die ich danach angefangen habe zu arbeiten.
Ah, also ihr seid quasi direkt losgefahren und wusstet, wir wollen damit auch Geld fundraisen?
Ja.
Das finde ich richtig spannend. Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Wie fundraist man mit so etwas Geld? Warum sollten Leute dafür bezahlen, dass andere Leute Spaß haben und auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren?
So, ja, ich meine, die Grundlage von Fundraising ist, dass Leute dich mit etwas unterstützen, weil sie gut finden, was du machst, ne? Es ist schön, wenn auch der Zweck, der dann im Endeffekt dahinter steht, wenn die Spenderinnen das auch gut finden. Das ist, glaube ich, die Idealvorstellung. Aber was ich gemerkt habe mit diesem ersten Fundraising, was ich damals gemacht habe, als Privatperson, als Reisende, die spenden, weil die mich gut finden, weil die Idee gut finden, weil die Respekt davor haben, was wir gemacht haben. Und ja.
Wie viel Geld habt ihr eingesammelt damals?
Keine Riesensumme, irgendwie 8.000 Euro.
Ja, keine Riesensumme, ist halt trotzdem irgendwie mega krass viel Geld dafür, dass eben am Ende 2 Privatpersonen mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren.
Ja.
Mega.
Ja.
Und das könnte mich motivieren.
Siehst du?
Brauche ich nur noch ein Fahrrad. Ja.
Können wir zusammen mal gucken. Fahrradshoppen ist herrlich.
Oh, ja, bestimmt, ist bestimmt super. Aber also du wusstest quasi in dem Moment, wo ihr losgefahren seid, diese anderthalb Jahre, da wusstest du, dass du das nutzen willst, um zu fundraisen. Hast du da gewusst, dass du es professionell betreiben willst? Also darüber hinaus, ich meine, das ist ja dein Job jetzt. Dein Job ist ja, ich will nicht sagen, dein Job ist Fahrradfahren, aber Fahrradfahren ist dein Job.
Der Impact, der durch Fahrradmobilität erreicht werden kann, ist mein Job, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich wusste vor allen Dingen, dass ich den Job, den ich zunächst hatte, nicht mehr wollte. Das war gar kein Problem, da zu kündigen. Ich war PR-Beraterin in einer Agentur.
Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlecht an. Ich meine, kann es ja auch.
Kommt halt immer darauf an, in welchem Umfeld man ist und für welche Kunden man arbeitet und so. Und das, ich würde jetzt mal sagen, es waren die Bösen.
Okay, ich will es nicht weiter wissen.
Nein, ich habe während meines Masters relativ viel Zeit in Südafrika verbracht. Ich habe meine Masterarbeit und Research mit einem Stipendium damals in Townships von Kapstadt durchgeführt. Das führte dann zu auch vielen Reisen im südlichen Afrika. Und also es war schon dann tief in mir drin. Und ich wollte am liebsten auch irgendwie in der Afrika-Zusammenarbeit arbeiten, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, habe keinen Job gefunden, bin PR-Beraterin geworden, hat keinen Spaß gemacht, habe gekündigt. Also es war mir schon klar, dass ich was anderes arbeiten will, dass ich so viel Glück haben würde, wir waren damals die ersten europäischen Fundraiser für diese Organisation, die gab es dato. Ich glaube.
Wir müssen, glaube ich, die Organisation einmal sagen.
Ja.
World Bicycle Relief. Okay, du warst die Erste.
In Europa. Damals gab es noch kein europäisches Office. Das heißt, ich habe mit den amerikanischen Kolleginnen zusammengearbeitet, die mir halt Fundraising-Materialien und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Damals auf Better Place Spenden gesammelt, ein Projekt angelegt. Ja, dann kam ich zurück und dann meine zukünftige Chefin, die hatte dann gerade das deutsche Office gegründet. Also ich war so First Employee.
Kannst du, wenn du vergleichst, damals als du angefangen hast und heute, wie das gewachsen ist? Kannst du einen Vergleich machen? Wie sah es damals aus und wie ist es heute?
Ja, also ich bin da, glaube ich, so absolut in den Start-up-Vibe gekommen. Das war gerade in der Gründungsphase. Christina, meine damalige Chefin, war gerade so am Starten, brauchte jemanden, der überhaupt die ersten Schritte mit ihr geht. Das war das erste Office außerhalb der US. Ich glaube, in US haben wir immer noch unser Headquarter. Gab es damals 8 Jahre. Die hatten so sich ganz gut etabliert, viel gelernt. Und sie konnte den CEO damals überzeugen, wir machen das auch in Europa.
Okay.
Hatte Deutschland gegründet, also das ist der deutsche World Bicycle Relief Fundraising Büro. Und ich durfte dann anfangen, in diesen ersten Jahren wirklich alles zu machen. Es war eine herrliche Zeit. Absolut passioniert und draußen unterwegs. Wir haben so sehr viel ausprobiert. War vielleicht manchmal auch zu viel, ganz sicher sogar.
Okay.
So eine Überidentifikation auch damit, ne, weil es mein Thema war. Ich hatte es mir ja vorher als Fundraiserin selbst ausgesucht. Und dann darin arbeiten zu können und damit, wenn auch nicht viel zu anfangen, aber Geld verdienen zu können und das war dann mein Leben.
Ist sie auf dich zugekommen?
Wir wurden einander vorgestellt, ja, und dann hat sie ziemlich schnell gesagt, wollen wir mal sprechen. Und eine Woche später, ich hatte ja keinen Job mehr, ich muss ja wieder mein Leben organisieren nach diesem Zurückkommen nach 1,5 Jahren. Und dann sagte sie so, du, hast du Zeit, kannst du in einer Woche nach Mallorca kommen? Wir haben da so eine, da sind alle Radjournalisten. Du machst doch Kommunikation, vielleicht kannst du da mal kurz präsentieren und dann können wir sagen, das ist dein Einstellungsgespräch. Wenn das alles gut läuft, kannst du eine Woche später anfangen.
Stark. Also im Grunde hast du, wenn ich das richtig nachvollziehe, hast du quasi zuerst deinen Traum verwirklicht, indem du 1,5 Jahre durch die Gegend fährst, hast es damit verbunden, etwas Gutes zu tun und bist dann auch noch in dem Traum in dem Traumjob gelandet.
Ja, richtig zusammengefasst, würde ich sagen.
Nicht schlecht.
Ja. Ich glaube, es ist das klassische, mach das, wovon du träumst, mach die Tür zu hinter dir und eine andere Tür geht auf. Und wenn du ins Tun kommst und aktiv bist und mit Leidenschaft dabei, dann wirst du das auch weiter so verfolgen können.
Warum braucht die Welt mehr Fahrräder?
Weil die Welt zu viele Menschen hat, die keinen Zugang zu Mobilität und Transport haben.
Und
Fahrrad einfach das einfachste, kosteneffizienteste und nachhaltigste Mittel ist, um Menschen zu mobilisieren.
Inwiefern macht es einen Unterschied, ob ich ein Fahrrad habe oder nicht? Ich muss ja...
Nein, du weißt ja, also World Bicycle Relief ist ja nicht in Berlin aktiv, sondern also in der Programmarbeit.
Gut zu wissen.
Ich glaube, in Deutschland gibt es auch Mobilitätsarmut oder Probleme mit Zugang zu Mobilität.
Auf einem anderen Niveau.
Ganz anders, genau. Aber die Regionen der Welt, wo die Organisation aktiv ist vor Ort, für die auch das Fahrrad ganz speziell entwickelt wurde, das sind ländliche Regionen, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika, wo es oftmals gar keine Straßen gibt, sondern eher Trampelpfade und in Kolumbien mittlerweile auch. Das ist unser erstes lateinamerikanisches Land dabei. Und dort geht es halt wirklich darum, kein Fahrrad heißt zu Fuß laufen, heißt Wasser holen zu Fuß. Wie viel Kilometer der Brunnen auch immer weg ist, das ist das Erste, was du morgens machst. zum Job, zur Schule, zur Krankenstation, zum Gemeindezentrum, wo auch immer du hin musst, zu Fuß laufen. Und wenn wir in ländlichen Regionen Afrikas sind, dann sind das eben nicht 1 oder 2 Kilometer, mhm, sondern auch gerne mal 4, 5, 6, 7 Kilometer. Also ein Fahrrad haben oder kein Fahrrad haben heißt erstmal Zeit sparen, damit auch Energie sparen, zu Fuß laufen oder nicht, Dinge transportieren, auf dem Rücken, auf dem Kopf oder auf dem Gepäckträger. Deutlicher Unterschied.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Wie viele Räder habt ihr insgesamt verteilt? Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sind über 1 Million.
Ja, wir sind gerade dabei, die 1 Million zu knacken.
Ah. Mhm.
Das war lang ausgesprochenes Ziel über die letzten Jahre und jetzt kommen wir da dran, ja.
Feiert ihr das groß, dass ihr es an einem bestimmten Ort verteilt, in einer Person?
Ja.
Macht ihr das?
Ja, es war jetzt in Malawi. Ja, genau.
Wie war's?
Ja, es wird natürlich groß gefeiert. Du weißt ja auch, es ist. Wir brauchen ja auch diese Stories, um das draußen zu erzählen. Also wir feiern gerne Meilenstein.
Ja, 1 Million.
So als amerikanische Organisation, ja, wir feiern gerne unsere Meilensteine. Im letzten Jahr konnten wir 82.000 Räder ausliefern. Das war, glaube ich, die größte Zahl pro Jahr einmal. War lange ein großes Ziel, diese 1 Million zu erreichen. Skalierbarkeit ist natürlich ein absolutes Thema. Wie kommt man jetzt an die richtig großen Zahlen? Ich möchte gerne einmal dazu sagen, das Organisationsmodell, auf dem das Ganze beruht, sind nicht nur Spenden.
Ja, wärst du selber da? Ich hätte jetzt gleich gefragt, wie ihr das Ganze eigentlich finanziert. Aber gut, dass du es selber sagst.
Ja, ja. Also der Anfang war komplett spendenfinanziert und einer der Gründer, der FK Day, der kam aus der Fahrradwelt. Der hatte selber ein großer Komponentenhersteller, den hat er selber aufgebaut. Also dieses ganze Know-how zum Produkt für das Fahrrad, das war vorhanden. Da beruht die Organisation auch drauf. Das war also nicht das Problem, ein gutes Produkt herzustellen, was genau auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ausgelegt ist. Kann ich gerne nachher nochmal mehr zu erzählen. Das hat alles mit Spenden angefangen. Die Nachfrage vor Ort war so groß, nachdem die Menschen halt gesehen haben, dass Schulkinder ein gespendetes Rad hatten oder freiwillige Krankenpfleger oder so, dass sich sehr, sehr schnell herausgestellt hat, es gibt den Markt dafür, das auch zu verkaufen. Und so ist der Gedanke für ein Social Business als Teil des Non-Profit entstanden, die Räder vor Ort zu verkaufen, nur in den Ländern, in den Programmländern und den Profit halt zurück zu investieren in die philanthropische Arbeit.
Okay, ich weiß, dass ein Fahrrad, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der Stelle irgendwas um die 100, für 150, 180?
Ungefähr 150, 147 kommunizieren wir aktuell, das ist ein Richtwert natürlich immer.
Wie bezahlen das die Menschen vor Ort? Sind das Mikrodarlehen?
Auch. Verschiedenste. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Herangehensweise. Es sind Privatmenschen, die wirklich darauf sparen. Haben wir schöne Geschichten über die Jahre gehabt, die einfach sehen, okay, das ist mein Investment. Wenn ich das Rad habe, kann ich dann mehr Geld verdienen und es zurückfahren. Wir arbeiten mit Mikrokrediten und Finanzinstitutionen vor Ort zusammen für einige Projekte. Es sind ganz, ganz viel andere Hilfsorganisationen, das ist eigentlich der größte Teil, die Räder kaufen und für ihre eigenen Projekte einsetzen.
Ah.
Im Bereich Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung.
Weil die das quasi in der Wirkungskausalität für sich selber erkannt haben, dass es erstmal Mobilität braucht, um andere Probleme zu lösen.
Genau.
Ah, das ist spannend. Ich stelle mir das gerade vor, ich habe eine Firma aufgebaut und ich baue irgendwie Bike Parts und dann, was ist passiert, dass er sich überlegt hat, ich mache jetzt doch was anderes.
Ja, es war ziemlich konkret. Du erinnerst dich, der Tsunami 2004, Ende 2004, ja. Südostasien.
Mhm.
Das war eigentlich der Punkt, an dem er als erfolgreicher Unternehmer mit einigen seiner Freunde aus der Fahrradindustrie gesagt hat, wir wollen einen Teil dazu beitragen, Katastrophenhilfe eigentlich. Na, Es war so, dass seine Frau Dokumentarfotografin war. Mhm. Und die sagte, vielleicht ist das auch eine schöne Story. Und sie sind dann gemeinsam nach Sri Lanka geflogen, weil sie das gerne dokumentieren wollte. Und er wollte sich gerne selber aussuchen, wo das Geld hingeht. Mhm. Er hatte also einen Batzen schon eingesammelt. Und ja, genau. Und dann waren die vor Ort und haben mit Menschen gesprochen, haben auch mit einigen Organisationen vor Ort gesprochen. Und dann kannst du natürlich dir vorstellen, ja, mit dem Geld kannst du so und so viele Care-Pakete, was auch immer, machen. Und je mehr Zeit er vor Ort verbracht hat, hat er eigentlich gesehen, die Menschen wollen selber aufbauen. Die wollen wieder in die verwüsteten Küstenregionen, die wollen zurück. Die waren ja alle dann ins Landesinnere gedrängt. Es gab kaum Straßen, es gab kaum Autos, kaum Mobilität. Die wollten aber Waren transportieren, Kinder wollten wieder in die Schule gehen. Also es fing alles damit an, dass Menschen wieder von A nach B kommen müssten. Alles basierte irgendwie darauf. Und dann meinte er so, vielleicht ist das, was ich eigentlich am besten kann, nämlich Fahrräder bauen, auch für diese Menschen der richtige Ansatz. Und dann haben sie es ausprobiert. Die haben dann erstmal mit diesen Spenden, die er quasi dabei hatte, erstmal Räder in Indien angekauft. Und die über Strukturen von Hilfsorganisationen vor Ort an die Menschen übergeben. Damit waren sie wieder raus, back to business. Die Organisation vor Ort kam aber ein halbes Jahr später auf ihn zu und meinte, so ein Impact so schnell haben wir selten gesehen. Und vor allen Dingen sind die Menschen selber im Tun. Die haben quasi das Tool bekommen, ein Fahrrad bekommen, um selbst aktiv zu werden, genau für das, was sie brauchen. Sie wissen ja selber am besten sowieso, was sie brauchen. Aber nur durch den Punkt von A nach B zu kommen und Dinge transportieren zu können, ging es halt so viel schneller. Könnt ihr euch vorstellen, das auch in Afrika zu machen? Da haben wir das als tägliches Problem, dass Entwicklung zu langsam läuft aufgrund von fehlender Mobilität.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Also das scheint ein absoluter No-Brainer zu sein. Die Fahrräder sind einigermaßen günstig. Es löst sofort ein Problem vor Ort. Du bringst Leute in Beschäftigung, sie können sich selber helfen. Und wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, warum machen das nicht noch mehr?
Ein Fahrrad herstellen oder Fahrräder finanzieren? Fahrrad herstellen
machen genug, aber warum ist der Bedarf scheint ja riesig zu sein und es scheint ein extrem großes Problem zu lösen. Also warum ist das Thema nicht viel größer? Weil du sagst, ja, wir haben letztes Jahr 87.000, was eine bombastisch große Zahl ist. Aber warum ist es nicht noch mehr? Was ist der Hemmschuh, es schneller zu skalieren? Woran hängt es?
Sehr gute Frage. Ich glaube, es hängt an den in einer großen Konkurrenz für diese Mittel. Ich meine, es ist relativ einfach, Menschen zu überzeugen, dass das dass das ein einfacher Impact ist. Wir haben in unserer letzten Wirkungsstudie gerade veröffentlicht, den ROI errechnet von so einem Fahrrad. Impact und wie viel Investition braucht es, liegt bei 14,7. Ist deutlich, deutlich höher als viele andere.
Also der Faktor, das, was du reintust und das, was rauskommt.
Genau. Wirtschaftliche Entwicklung. Ja. Das ist sehr überzeugend. Es braucht natürlich ein Verständnis von dem Thema Mobilität, dass das in der Entwicklungszusammenarbeit mitgedacht wird. Wir denken oft in diesen Sektoren, Bildung, Gesundheit, Wasser, was auch immer, Umwelt. Und das Fahrrad, das wirkt sich ja auf alles aus. Du befähigst ja eigentlich nur Menschen in welchem Sektor auch immer, sich selbst zu helfen und ganze Gemeinden vorzubringen. Das ist absolut cross-sektoral. Das heißt, wir passen jetzt nicht so in diese einzelnen Muster rein. Wir können natürlich Programme für verschiedene Sektoren anbieten. Aber ja, ich würde die Frage gerne zurückstellen an die ganzen Stiftungen und Geber da draußen. Warum?
Warum gibt es nicht mehr Geld? Ja, aber also ich finde es in der Wirklogik irgendwie bestechend einfach.
Ja, ist es auch.
Wie kommen die Leute an euch ran und andersrum, wie kommt ihr an die Leute vor Ort?
Die Menschen vor Ort, die das Rad im Endeffekt fahren.
Ja.
Das sind zum großen Teil, wenn sie sich nicht selbst gekauft haben, ne? Also wenn sie nicht selber das Geld aufgebracht haben, ein Rad gekauft haben, dann sind die Teil einer Gemeinde, wo ein Programm aufgebaut wurde. Entweder von uns selbst oder von einer anderen Organisation, die ein bestimmtes Programm hat. Das ist in den meisten Fällen echt flächendeckend. Dann zu sagen, so, wir gehen in eine ganze Region hier rein. Es macht keinen Sinn, eine Schule hier und ein Gesundheitszentrum da, sondern es geht um ein gesamtes Ökosystem ja auch, was wir dahinter stellen. Das ist ehrlich gesagt noch deutlich wichtiger als das Rad jetzt, oder nur ein Rad an einen Mensch zu übergeben, ist die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es nachhaltig wirken kann. Sprich, wir bilden Mechanikerinnen aus. Das Know-how muss vermittelt werden. Es muss auch Zugang zu Ersatzteilen geben. Auch wenn es ein besonders einfach zu reparierendes und langlebiges Rad ist, komplett aus Stahl und so weiter, muss eine Kette mal gewechselt werden. Und, ne, es gibt Verschleißteile. Das heißt, Zugang zu den Ersatzteilen zu schaffen. Über World Bicycle Relief werden auch Shops aufgebaut, Arbeitsplätze geschafft, die Assembly ist vor Ort, also die Montagestätten sind vor Ort. Es geht um ein gesamtes Netzwerk, eine gesamte Infrastruktur dahinter und eine Know-how-Vermittlung. Und das passiert natürlich am besten, wenn man sich eine ganze Region vor Ort nimmt und nicht einzelne. Menschen haben dann Glück, dass sie in der Gemeinde wohnen und Teil dieses Programms werden, ja.
Das heißt, ihr bringt nicht nur ein Fahrrad hin, sondern?
Ja, meistens Tausende oder Hunderte in eine Gemeinde.
Ha.
Es gibt auch diese Kooperativen von, sie nennen sich oft gerne so Saving Groups oder so in Communities, wo sich 10 Menschen, 10 Haushalte zusammentun, Geld gemeinsam in eine Kasse werfen, sammeln und dann zum Beispiel 3 Räder für 10 Haushalte kaufen und ne, die untereinander teilen und solche Ansätze. Also es gibt auch diese kleinen Strukturen, aber ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, die Wirkung ist nur nachhaltig, wenn auch die Struktur drumherum gegeben ist.
Gibt Sinn. Was unterscheidet euer Fahrrad? Das Bison?
Buffalo.
Buffalo? Wieso habe ich Bison im Kopf? Ich war mir ganz sicher, dass ein Bison ist.
Afrika. Big Five.
Ich war mir hundertprozentig sicher, weil als wir den Termin vereinbart haben, die Aufzeichnung, hast du gesagt, ich könnte eins mitbringen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum heißt das Fahrrad Bison? Na gut, Buffalo. Warum heißt das Fahrrad Buffalo?
Ja, so stark wie ein Buffalo. Das also ganz so simpel. Alter, so. Ey, Programme in Afrika, Big Five.
Hätte heute Elephant sein, ja, können.
Aber was unterscheidet, ist auch ein schönes Logo einfach.
Ja. Was unterscheidet das Fahrrad von einem normalen Fahrrad? Also wahrscheinlich mit so richtig ausgeklügelten technischen Firlefanz kommst du da unter Umständen nicht weit.
Genau. Ja. Also es ist vor allen Dingen einfach gehalten.
Das heißt?
Kein Schnickschnack dran. Die ersten Modelle des Buffalo hatten keine Handbremse, kein Kabel, keine Schaltung.
Nur
Rücktrittbremse, ja.
Ja. Das kennen ja viele gar nicht mehr.
Stimmt.
Ja, ja, die meisten komplett durch.
Das ist genau das Thema, dass die Räder, die wir hier fahren, die Entwicklung geht ja in eine ganz andere Richtung.
Leichter, schneller, besser, teurer.
Teurer vor allen Dingen.
Schwieriger selber zu reparieren.
Genau, Ersatzteile.
Akkus?
Ja, sowieso. Ich meine, ja, du kannst dir vorstellen, all das willst du nicht vor Ort, du willst etwas, was durch Sand, durch Schlamm, also durch verschiedenste klimatische Bedingungen, durch verschiedensten Load, also Ware, Transport, tragen kann, genauso wie ein Stahlrahmen, an den du zum Beispiel noch was dran schweißen kannst, so dass Leute sich daraus auch ihr eigenes Transportmittel machen können für den Bedarf, den sie halt gerade haben.
Du hast eben gesagt, ranschweißen.
Ja?
Also die werden dann quasi hinterher weiter modifiziert, die Fahrräder?
Passiert,
ja. Was ist der verrückteste Umbau, den du gesehen hast?
Ich glaube, mein Lieblingsumbau ist immer dann mit so einem Anhänger hinten dran, dass Patienten damit zu Krankenstationen gebracht. Sorry.
Nee, super. Ist voll schön. Ja. Es ist so, also, oh, ja, na klar, ja. Ich hab an so Dinger gedacht, ich habe voll in Klischees gedacht. Einfach so breit wie möglich, damit man so viel wie möglich nach oben stapeln kann. Aber das Naheliegendste, Patienten damit zu transportieren.
Halt, für mich ist das immer so mit das einleuchtendste, die einleuchtendste Anwendung im Gesundheitsbereich, weil wenn Patienten oder Kranke können halt nicht mehr gehen und du musst sie transportieren. Oder die Leute müssen eben, die meisten Gesundheitssysteme in Subsahara-Afrika basieren ja auf freiwilligen Helfern. Die Staaten können das ja nicht selber finanzieren und vor allen Dingen im ländlichen Bereich gibt es keine Ärzte und so weiter. Es sind also immer freiwillige Gemeindemitglieder und die sind dann zu Fuß unterwegs und besuchen die ganzen Haushalte. 10 Kilometer da, 10 Kilometer da, laufen das alles ab. Und mit dem Rad können sie halt sehr, sehr viel mehr, 63% mehr Haushalte besuchen, pflegen, aber auch dann eben in Notfällen das Rad einsetzen für in der Community, um jemanden zum Krankenhaus zu bringen. Und ein Krankenhaus ist dann meistens nicht im Dorf, das ist nur die Krankenstation, wo du vielleicht ganz Basic-Ausrüstung hast, aber wenn es echt mal brennt.
Wäre auch gut für Hebammen.
Hebammen auch, ja, haben wir viele Programme.
Ich habe mir gemerkt, ich muss gerade an denken, dass euer Sattel trägt 100 Kilo.
Ja.
Weil wir gerade eben den Vergleich zwischen den Fahrrädern hier und dem Fahrrad gezogen haben. Ich glaube, so ein durchschnittlicher Sattel trägt hier nicht mal 20. Steht doch mal drauf, trägt nur so und so viel auf unserem
Gepäckträger.
Lastenrad.
Gepäckträger, ja. Der Sattel hoffentlich mehr.
Du hast Gepäckträger. Auf unserem Gepäckträger steht hinten drauf, trägt maximal 20 Kilo.
Ja, das kann gut sein. Ja, kommt da wirklich drauf an. Also das ist 100 Kilo von dem Buffalo plus das Fahrergewicht. Also auf dem Sattel hast du dann nochmal, Und in der Praxis dann halt oft auch noch mehr.
Wenn also du jetzt sorry.
Nee, sag ruhig.
Nein, sag. Okay, ich stelle jetzt noch meine Fragen. Wenn du, sagen wir, du guckst 10 Jahre nach vorne, wo steht ihr in 10 Jahren damit?
Hoffentlich hochskaliert und deutlich größeren Teil dieser Millionen Menschen, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika, die keinen Zugang haben zu Transport, dass wir die erreicht haben. Hoffentlich mit sehr großen, starken Partnern an der Seite. Es gibt so einen leichten Shift aktuell. Wir sind ja eine lernende Organisation, die sich immer wieder auch selber hinterfragt, ist das der richtige Ansatz hier? Können wir damit wirklich am meisten erreichen? Machen wir das, was wir richtig gut können? Ich glaube, eine Sache, die wir richtig gut können, das hat sich gezeigt, wir können ein gutes Fahrrad auf diesen Markt bringen, qualitatives Produkt. Das ist auch tatsächlich meiner Meinung nach das Einzige, was dort aktuell für diesen Bedarf zur Verfügung steht. Aber auch dahingehend, wie kommen wir in die Skalierbarkeit? Wir brauchen starke Partner, die das mit uns zusammen machen und eventuell in der Programmarbeit mit unterstützen. Wir sehen das, dass eben viele Organisationen die Nachfrage haben, die Räder von uns kaufen, für ihre eigenen Programme nutzen. Wie kommen wir da noch näher zusammen, um dann in die Skalierbarkeit zu kommen? Sind wir die besten Leute für Programmimplementation im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich? Sind wir die richtigen Leute? Haben wir dafür die Skills? Das hinterfragen wir gerade. Und ich glaube, um richtig, richtig viele Millionen mehr Menschen zu erreichen, werden wir da ein bisschen was verändern.
Okay, ich habe noch 2 Fragen für dich. Die erste Frage ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Fahrräder für alle. Dass alle gerne Fahrräder fahren.
Ja, davon wäre ich unmittelbar betroffen.
Was mich antreibt und was ich ganz schlimm oft finde, ist, dass die Unfairness. Und ich musste damit lernen, bin auf einem guten Weg, glaube ich. So, okay, die Welt ist unfair, das werden wir nicht verändern. Aber mein Wunsch wäre, glaube ich, wirklich, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang hätte. Zugang zur Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Mit welchem Song möchtest du den Podcast beenden? Das ist meine letzte Frage für dich.
Was Afrikanisches?
Ja, gerne was Afrikanisches. Wir hatten noch nie was Afrikanisches.
Ja, ich liebe afrikanische Musik.
Ja, ich auch.
Ich liebe es. Ich würde sagen, Fatoumata Diawara.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch.
Danke, hat Spaß gemacht. Ndereni ngabedisa nijarabi mafega nyalo nyala ndereni ngabedisa nekanu I want to know. Ba fega nyalo nyela ndirini ndirini ngabedi.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.